Impuls, der Vorstandspodcast für die Sparkassenfinanzgruppe. Ihr persönliches Debriefing zu den wichtigsten Themen aus den DSGV-Fachausschüssen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute mit aktuellen Diskussionen aus dem Fachausschuss Vertrieb. Wir sprechen über die aktuelle Marktposition der Sparkassen bei Privatkunden. Wir sprechen über Passivgeschäft, Provisionserträge und Projektansätze und über eine schwergewichtige neue Herausforderung, nämlich den Markteinstieg von JP Morgan Chase am deutschen Retailmarkt. Denn das wird einiges bewegen. Mein Name ist Anke Bunz und unser Gast heute ist Thomas Pennertz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln und seit zwei Wochen auch gewählter Vorsitzender des DSGV-Fachausschusses Vertrieb.
Impuls. Aktuell, verständlich und auf den Punkt. Von Vorständen für Vorstände.
Lieber Herr Pennertz, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch dazu. Manche sagen, es ist auch mit Arbeit verbunden. Sie werden es feststellen, glaube ich.
Ja, das habe ich schon. Es ist mit Arbeit verbunden, aber es macht Spaß und es macht Freude. Man hat eine gute Zusammenarbeit und ich finde vor allen Dingen, diese Einigungswille, der in der Sparkassenfinanzgruppe steckt, dass auf einer Ebene im DSGV tatsächlich zu einer einheitlichen Meinungsbildung zu bringen, das spüre ich überall und es ist natürlich schön, davon Bestandteil zu sein.
Vielleicht gehen wir mal in die Themen, die jetzt gerade auch im Fachausschuss virulent sind und auch auf der Vorständetagung schon angeklungen sind. Reden wir mal über die Marktposition der Sparkassen im Privatkundengeschäft, also PK. Wie sehen Sie denn da die aktuelle Ausgangslage?
Ja, ich finde immer, wenn man so Marktführer ist, hat man eine gute Ausgangslage. Ja, also die beste Ausgangslage, die man sich so vorstellen kann. Und ich glaube, da kann man stolz drauf sein. Das ist das Ergebnis harter und guter Arbeit aus vielen, vielen Jahren der Vergangenheit. Ist aber nicht zwangsläufig die Sache, die uns dann auch in die Zukunft treibt, alleine. Aber es ist eine tolle Voraussetzung. Wir haben wunderbare Erträge. Wir haben tolle Kolleginnen und Kollegen, die unseren Kunden diese Zufriedenheit auch vermitteln. Mit uns, wir haben eine hohe Kompetenzvermutung grundsätzlich, aber wir merken, dass wir auch immer mehr Kundengruppen haben, die diese Kompetenzvermutung nicht mehr so ohne weiteres uns zuordnen, die tatsächlich auch schon andere Bankverbindungen eröffnen. Der Kunde wird hybrider, der Kunde hat immer mehr Kontakt auch zu anderen Anbietern und das ist der Punkt, der jetzt nicht wirklich überrascht. Man kann doch als Marktführer nicht überrascht sein, wenn andere versuchen, diesen Marktführer anzugreifen oder ihre Leistungen auf dessen Kunden anzubieten. Da kann ja jedes Haus mal für sich ausrechnen, welche Erträge habe ich im Zinsüberschuss, welche Erträge habe ich im Provisionsertrag nur aus dem Girokonto. Das sind große Beträge. Wir merken es bei Einlagenabschlüssen. Wir sind immer die Hausbank und Marktführer gewesen für die meisten Menschen in Deutschland und auch für die meisten Unternehmen in Deutschland. Und ich glaube, wir haben gute Voraussetzungen, das zu bleiben. Aber dafür müssen auch wir uns verändern. Dafür müssen auch wir uns tatsächlich mit neuen Sachen beschäftigen.
Worin liegt denn dann jetzt eigentlich genau die Gefahr? Ist das ein strukturelles Problem? Ist das ein Problem, das uns vielleicht in besonderen Marktsegmenten besonders trifft? Ist es die Gesamtheit der Entwicklung, vielleicht die Gesamtheit der Abflüsse? Können Sie das nochmal konkretisieren?
Ja, nach meiner Wahrnehmung greifen die über einen Kanal an, nämlich über den digitalen Kanal. Wir entwickeln uns in diesem Kanal, in dem digitalen Kanal, deutlich langsamer als diese Wettbewerber. Und wir begegnen Kundinnen und Kunden, die diesen digitalen Kanal immer stärker bevorzugen. Die Anzahl der interessierten Kunden wächst für diesen Kanal und wir wachsen in dem Bereich in der Qualität und auch in der Veränderung nicht schnell genug mit. Und das ist so ein Punkt, wo wir mehr Aufmerksamkeit hinlegen müssen. Ansonsten wird es im Wettbewerb schon schwieriger.
Jetzt könnte ich mir ja vorstellen, dass in der Sparkassenfinanzgruppe normalerweise zum selben Problem unterschiedliche Meinungen bestehen. Sie haben eben erwähnt, dass bei Ihnen in der Kreissparkasse Köln natürlich das sehr stark spürbar ist, auch bei den Einlagenabflüssen. Jetzt könnte es vielleicht sein, in einem anderen Haus mit weniger städtischer Konkurrenz, dass es vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Trotzdem beschäftigt sich der Fachausschuss Vertrieb ja mit der Frage, was kann eine einzelne Sparkasse tun und was brauchen wir auf der Ebene gemeinschaftlicher Konzepte? Da fällt auch oft das Stichwort Time to Market. Wie sehen Sie die Rollenverteilung?
Ja, ich glaube, wir haben als Finanzgruppe das ja relativ klar beantwortet. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen uns gemeinsam weiterentwickeln. Wir wollen nicht Einzelne, die sich ganz schnell weiterentwickeln und dafür dann alle Kosten haben und alle Risiken eingehen müssen, sondern wir wollen als Gruppe eine gemeinsame Reisegeschwindigkeit haben, die der Reisegeschwindigkeit der großen Zahl unserer Kunden entspricht. Das ist ja so die Verabredung, finde ich, die wir haben. Dabei hast du immer in so einer großen Familie natürlich Menschen, denen manches zu langsam geht und manches vielleicht auch zu schnell. Ja, insofern, ja, haben Sie recht. Es gibt bestimmt unterschiedliche Meinungen dazu. Wo wir uns aber einig sind, wo ich diese Einigkeit sehr stark spüre, ist, dass wir uns im digitalen Kanal weiter verbessern müssen, dass wir ihn stärker nutzen müssen und dass wir mit den Ergebnissen, die wir da im Moment erreichen, tatsächlich nicht zufrieden sein können. Daher spüre ich schon einen gemeinsamen Blick drauf, dass wir in dem Bereich stärker werden müssen.
Sollen wir denn nur auf das Digitale gucken? Ich hatte immer das Gefühl, das Persönliche ist auch sehr typisch für Sparkassen und da hängt das Herz vieler Menschen dran, aber vielleicht ja auch noch mehr.
Ja, wie das immer so ist, glaube ich, unterhält man sich am meisten immer über die Stellen, wo man Schwächen hat. Ja? Ich glaube, an den Stärken arbeiten wir auch. Das ist für uns selbstverständlich. Das sind unsere Stärken. VDZ-PK ist da das richtige Projekt, in dem wir das bearbeiten, wo wir den Digitalvertrieb sehr stark versuchen, nach vorne zu bringen. Und wo wir vor allen Dingen auch versuchen, einen gemeinsamen Weg zu beschreiben, der es den Sparkassen auch leicht macht, diesen Weg mitzugehen, sodass wir hier auch zeitnah mehr Transparenz überzeugen über das, was an zentraler Stelle schon an Vorüberlegungen existiert.
Ich kenne auch noch ein Rechenspiel, vielleicht kennen Sie das auch. Das heißt nämlich, eine Sparkasse kann maximal 1 Million Menschen erreichen, aber alle Sparkassen gemeinsam können 30 Millionen direkt erreichen. Ich glaube, das ist eine Facette, die im digitalen Vertrieb und auch in der dazu passenden Kommunikation eine ganz wichtige Rolle spielen kann. Oder wie stehen Sie dazu aus dem Fachausschuss?
Ja, ich glaube, der Fachausschuss hat sich da schon über einen längeren Zeitraum sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie man viele Menschen erreichen kann. Und da ist das integrierte Ansprachemanagement eine tolle Weiterentwicklung. Da, wo wir im Haus, zum Beispiel hier in der Kreissparkasse Köln, diese Cases, die es da schon gibt, einsetzen. Es gibt ja schon mehr als 50 Möglichkeiten, in diesem Bereich das einzusetzen, sind wir mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Ja, und wir entwickeln weiter. Also ich sag mal, die 30, 40 Millionen Menschen, sowohl im Privatkundengeschäft oder auch die Firmen, die wir über das integrierte Ansprachemanagement erreichen können und wollen, werden immer öfter von uns hören.
Das heißt, persönliche Ansprache nach wie vor als Unterscheidungsmerkmal, auch gerade in der Kombination mit der medialen Ansprache, aber digitaler Vertrieb tatsächlich als ein Weg, die Möglichkeiten vor Ort und für die Gruppe insgesamt zu skalieren. So verstehe ich das.
Ich glaube, wenn wir diese Angebote da nicht nebenstellen, dann werden wir unseren Filialvertrieb schwächen. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen.
Sprechen wir doch mal genau über die Angebote, die wir so ins Regal stellen, Sparen und Anlegen zum Beispiel. Wir haben ja eine Depotstrategie, aber haben wir auch eine Passivstrategie?
Also ich glaube, dass jedes Haus eine Passivstrategie hat. Ja, da glaube ich fest dran, dass jedes Haus eine Passivstrategie hat. Ich glaube, wir wissen spätestens seit der Zinswende, dass wir mit dem Passivbereich nennenswerte Erträge auch erwirtschaften, die unser Geschäftsmodell stärken. In Anführungszeichen, so wie es früher immer war. Es war eine Zeit lang weg, jetzt ist das wieder da. Und insofern hat die Passivseite eine hohe Bedeutung. Wir hatten ein paar Jahre nicht so viel damit zu tun. Da haben wir eher gemerkt, dass uns das Geld kostet. Jetzt ist das was anderes. Es entsteht, glaube ich, in dem Bereich ein Ertragsnutzen, den heute jeder erlebt, den jeder spürt. Die Frage ist, die Erträge sind hoch auf der Passivseite im Moment. Die Frage ist, wird da nicht auch mal jemand dran knabbern? Das erleben wir heute. Sie hatten es eben mal erwähnt. Die Abschlüsse zu Trade Republic in der Gruppe sind recht groß. Wir wachsen als Kreissparkasse Köln zwar auch bei den Einlagen. Und trotz dieses Wachstums stellen wir fest, dass bei uns im Haus in nennenswerten Umfang jeden Monat netto Mittel abfließen an Trade Republic. Und da sieht man schon, dass da was passiert. Das ist, glaube ich, interessant, das zu beobachten. Es ist nicht alarmierend, so würde ich es heute noch nicht bezeichnen, aber wir sehen Bewegung. Und diese Bewegung, muss man, glaube ich, dafür braucht es Antworten. Wie halte ich diese Einlagen, die nicht zwangsläufig alle ins Depot bei Trade Republic gehen, sondern häufig in deren Festgeld, dass wir für diese Kunden gute Alternativen in unserem Produktspektrum anbieten. Und dass wir auch wieder Alternativen haben, auch diese Gelder vielleicht wieder zu uns zurückzuholen. Wir brauchen tatsächlich eine gute Strategie, als für das einzelne Haus darauf zu antworten. Die Strategie zu sagen, wir bleiben bei einem sehr niedrigen Zinsniveau und halten alle Kunden gleich, wird eine schwierige Strategie nach meiner Wahrnehmung, in diesen Wettbewerb einzusteigen. Insofern macht es schon Sinn, sich nochmal genau anzuschauen, wo die Erträge herkommen und wie viele Erträge man auch bereit ist, hier einzusetzen, um tatsächlich die Gelder auch bei sich zu behalten und auch Gelder zu bekommen, die man bisher nicht hatte. Ja, also da, glaube ich, gibt es verschiedene Strategien, die werden auch diskutiert in der Gruppe. Aber ich glaube, es wäre zu früh zu sagen, wir haben die richtige Strategie und wir haben eine Strategie für alle. Das wird in dem Fall nicht sein. Dafür sind die Häuser auch ein bisschen zu unterschiedlich aufgestellt, was ihre Bilanzstrukturen angeht. Also insofern werden wir hier nur mögliche Handlungsfelder aufzeigen können. Aber ich halte es für sinnvoll, dass wir zentral an den Sachen uns Gedanken machen, Fragestellungen erarbeiten, die dann zum Schluss jedes Haus für sich umsetzen kann, um seine eigene Strategie daran zu validieren.
Dann sprechen wir im Moment vielleicht tatsächlich noch nicht von einer fertigen Passivstrategie. Wir sprechen aber ganz klar von einem Fokus auf die Frage, wie soll das Passivgeschäft einer Sparkasse eventuell gesteuert werden? Wir sprechen letztlich wahrscheinlich auch von der Abwägung, was uns am Ende wichtiger ist, nämlich gut vertreten zu sein in bestimmten Marktsegmenten oder ausschließlich auf die wirtschaftliche Robustheit zu schauen. Ich glaube, dafür gibt es auch einen ganz konkreten Anlass. Es ist ja schon so, dass auch einige der Neo-Anbieter mit Festgeld, Tagesgeld und Dingen jenseits des Depots winken. Jetzt erwarten wir aber in den nächsten Wochen am deutschen Markt etwas noch viel Wesentlicheres möglicherweise von der Größe des Ereignisses her. Wir erwarten den Markteintritt von JP Morgan Chase. Das ist jetzt kein digitaler Angreifer im klassischen Sinn, sondern das ist die größte US-Bank. Sehr kapitalstark, sehr digitalstark. Und auch damit befassen wir uns im Rahmen einer Taskforce. Können Sie skizzieren, denn ich glaube, der Fachausschuss Vertrieb hat sich da neulich mal die Ergebnisse zeigen lassen, was wir schon wissen?
Ich glaube, wir rechnen alle damit, dass das wahrscheinlich mit einem Marktstart vor Juni schon stattfinden wird. Wir können sicher davon ausgehen, dass die gut vorbereitet in den Markt kommen, dass sich auch die Strategien der anderen Anbieter, auf die deren Strategie natürlich am ehesten wirkt, also sagen wir, eine ING DiBa, eine DKB, alle Direktbanken, die im Moment unterwegs sind, die haben natürlich in erster Linie die Wirkung von Chase zu spüren. Aber natürlich das, was die dann tun, hat wiederum Wirkung auf uns. Ja, das ist eine Kette, eine Wirkungskette, mit der wir da zu tun haben. Und das muss uns allen klar sein. Insofern wird auch Chase für uns nennenswerte Veränderungen bringen. Genau sagen kann man es nicht. Man weiß eigentlich nur, Markt machen, Adressen bekommen, kann man schnell, und die wollen schnell wachsen, nur über den Preis. Also insofern müssen wir davon ausgehen, dass wir hier über den Preis hinweg relativ schnell angegriffen werden. Das wird ein Preisverdrängungswettbewerb werden mit entsprechenden Ketteneffekten. Also insofern schon eine spannende Situation. Inwieweit so eine Konditionenspirale sich dann drehen lässt, können wir im Moment nicht genau einschätzen. Ich glaube, ich wäre auch wirklich zu früh jetzt da schon mit Prognosen unterwegs zu sein. Aber gleichwohl müssen wir uns mit diesen Ketteneffekten sehr intensiv beschäftigen und früh erkennen, was dabei wirklich passiert. Und insofern ist gerade der Früherkennung hier ein besonderes Augenmerk zu schenken.
Bei welchen Kundengruppen muss man denn jetzt besonders aufmerksam sein? Sind das wieder die jungen Digitalaffinen, die sowieso nur online machen? Oder sind das eventuell auch andere? Es hat ja damit zu tun, bei welchen Produkten angegriffen wird.
Also ich glaube, das sind in erster Linie natürlich die ersten, sind die Digitalaffinen. Das sind aber nicht nur junge Kunden. Ja? Digitalaffine Kunden haben mittlerweile ein Alter von über 50 oder ich bin ja jetzt auch gerade 60, also von daher würde ich mich auch als digital affin bezeichnen und da werden die sehr stark angreifen, werden das wahrscheinlich sehr preissensitive Kunden sein als erstes, aber das wirft sich auch, wie das immer so ist, nicht nur in Lehrerzimmern rumsprechen, wer welchen Preis wofür anbietet. Und ich glaube, dafür sollte man vorbereitet sein. Das ist ein Prozess, der den Marktführer trifft, dessen muss da keiner Sorge vor haben. Ich hätte nur Sorge, wenn wir darauf nicht reagieren, wenn wir darauf keine Handlungsoptionen setzen, mit denen wir denen begegnen können. Aber das wäre mein Fachausschussvertrieb, glaube ich, gut vorbereitet, an alle Sparkassen zügig im ersten Halbjahr herantragen können.
Mhm. Wobei das ja jetzt nicht zwingend heißt, dass eine Sparkasse erst warten muss auf die Dinge, die da unterstützend kommen, sondern die eigenen Kunden anzuschauen, eventuell zu gucken oder zu analysieren, auch mit Hilfe der Grundlagen der SR, wo ist eventuell eine Abwanderungsgefährdung. Das ist ja im Prinzip jetzt schon machbar. Insofern die Frage an Sie als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, lieber Herr Pennertz, wie schätzen Sie das für Ihr Haus ein? Was ist eventuell Ihre Schrittfolge? Worüber haben Sie nachgedacht?
Ja, ich fange mal mit unserer Einlagenstrategie an. Also für uns war es eigentlich wichtig, wir wollen auch ein digital abschließbares Sparprodukt haben. Wir haben das Sparbuch digital eingeführt. Das geht wirklich mittlerweile digital, wirklich sehr einfach, sehr gut. Das hat die FI gut umgesetzt, was im DSGV da in den letzten 2 Jahren erarbeitet worden ist. Seit dem letzten Jahr haben wir das eingeführt, eine digital abschließbare Spareinlage für Kunden, die das digital abschließen möchten. Innerhalb von 2-3 Minuten, wenn es ein Bestandskunde ist, hat er ein digitales Sparkassenbuch. Finden wir einen guten Prozess. Offensichtlich auch unsere Kunden, denn mittlerweile liegen da 2 Milliarden Euro drin für unser Haus. Also von daher ist das ein Produkt, das uns zufrieden macht in der Einlagenstrategie. Das ist allerdings nicht das Kernprodukt, mit dem wir in den Wettbewerb gehen, um Einlagen, die vielleicht einen höheren Zins haben möchten. Da arbeiten wir in der Kreissparkasse Köln mit Inhaberschuldverschreibungen, die für den Kunden eine gewisse Liquiditätsvermutung haben, weil er sie jederzeit veräußern kann, mit denen er vielleicht eine Zinstreppe aufbauen kann mit verschiedenen Fälligkeiten. Und der dritte Punkt, der für uns eigentlich der allerwichtigste Punkt ist, die Kompetenz unserer Beratung zu sagen, der Zinssatz ist nicht das Wichtigste, sondern die Anlageklasse, in der du dich bewegst, die zu dir passt, deine Risikobereitschaft berücksichtigt, aber dir zum Schluss eben auch höhere Zinsen ermöglicht. Und insofern ist das unsere Anlageberatung, die wir da immer wieder mit versuchen ins Feld zu bringen, unsere Kolleginnen und Kollegen. Ja, natürlich kann man so ein bisschen seinen Kopf in den Sand stecken und sagen, wir sind in Köln, es hätte noch immer Jute Jange, wie man in Köln schon manchmal sagt, aber ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt, für uns, wer den Kopf in den Sand steckt, bringt den Hintern in eine gefährliche Position, hat mir mal ein Kollege gesagt, das ist keine Option. Auch für einen Kölner nicht.
Was ich so ein bisschen über die letzten Jahre beobachtet habe, ist, dass wir ja häufig schon mal gesagt haben, oh, nun kommt's ganz schlimm. Das wurde diagnostiziert an unterschiedlichen Stellen. Und nachher haben sich die Sparkassen zum Glück ja oft sehr reaktionsfähig, resilient gezeigt. Sie haben auch finanzielle Robustheit wieder aufgebaut. Und ich glaube auch, dass wir uns ein Stück weit verlassen darauf, dass Menschen jetzt nicht alle naselang ihre persönliche Finanzverbindung komplett verändern. So, ich weiß aber nicht, ob das schon die maßgebliche strategische Ableitung für die Gruppe sein kann oder ob wir uns nicht vielleicht auch gerade über den Marktimpuls von Chase nochmal mit ein paar Fragen befassen sollten für die mittlere bis längere Frist. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, wir lernen ja im Moment schon einiges im Umgang mit den Neobanken. Also ich glaube, da haben wir schon an manchen Sachen ordentlich gerüttelt, die wir in der Gruppe vielleicht früher anders beantwortet haben. Ein gemeinsames Angebot, einen gemeinsamen Prozess, eine gemeinsame Kommunikation, zum Beispiel für das Depot, das ist, glaube ich, für uns in der Gruppe neu. Das ist, finde ich, schon mal sehr, sehr gut gelungen. Und wenn wir das jetzt gut beobachten, was da insgesamt passiert, dann mache ich mir da auch keine Sorgen, dass wir mit diesem Geist, mit dem wir da unterwegs sind, auch die richtigen Antworten finden auf diese anderen Themen. Ich glaube, dass wir selber unsere eigenen Preis- und Produktstrategien gut überprüfen, dass wir auch versuchen, da immer näher zueinander zu kommen, ohne Preisabsprachen zu treffen, aber trotzdem das Richtige zu tun.
Jetzt haben wir gesprochen über Preisstrategien, wir haben über Passivstrategie gesprochen, über Lieferfähigkeit. Kundenzufriedenheit wäre noch ein Punkt eventuell, den Sie aber schon angesprochen haben, weil Sie selber auch berichten konnten, dass Sie manchmal glücklich, manchmal nicht so glücklich sind mit dem, was Ihnen digital begegnet. Sind wir denn bei der Kundenzufriedenheit in der letzten Zeit schon wirklich vorangekommen oder kommt jetzt die entscheidende Phase?
Also gerade beim Thema Kundenzufriedenheit kommt jetzt die entscheidende Phase. Es ist sicherlich eine Investition für jede Sparkasse, die so weit gehen möchte, dass sie auch mit den Kunden in Gespräche kommen möchte, die nicht regelmäßig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse sprechen. Dieses Wissen sollte uns immer wirklich ein bisschen Handlungsleitfaden sein, wenn es darum geht, sowohl die Geschwindigkeit unserer Gruppe. Und ich meine, es ist immer besser, als wenn wir selber Wettbewerb beobachten und dann unsere Entscheidungen treffen. Es ist besser, das mit seinen eigenen Kunden weiterzuentwickeln, mit dem Wissen von seinen eigenen Kunden das zu tun. Mit den Kunden, mit denen wir regelmäßig sprechen, das haben wir drauf. Aber mit den Kunden, die uns nicht regelmäßig erleben. Und das sind ja, wenn wir ehrlich sind, teilweise 60-70% unserer Kunden. Das sind viele. Und wenn wir jetzt von denen mehr erfahren können, dann sollten wir das tun. Und den Sparkassen, die dieses Erlebnis einsammeln, dankbar sein, dass sie es tun. Und wirklich zulassen.
Was Sie ganz zu Anfang gesagt haben, könnte vielleicht auch das Fazit unseres Gesprächs sein, nämlich, dass der Multikanalansatz, die Kombination aus medialer Ansprache und persönlicher Ansprache uns tatsächlich im Wettbewerb unterscheidet. Voraussetzung ist, dass diese Unterscheidung eine positive ist. Gibt es denn da bestimmte Wünsche oder vielleicht auch Aufträge aus dem Fachausschussvertrieb, die genau darauf jetzt einzahlen?
Wenn wir glauben, dass wir mit dem Modell, mit dem wir in der Vergangenheit erfolgreich waren, auch erfolgreich bleiben, da bin ich fest von überzeugt, dann ist es wichtig, dass wir auf der einen Seite unseren eigenen Vertrieb flott halten, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit beim richtigen Kunden zur Verfügung stellen, mehr Kundenaktivität organisieren, mehr Kunden anschreiben, mehr Kundenerlebnisse schaffen, vor allen Dingen mehr Kunden, die wir bisher nicht erreicht haben, auch erreichen. Dabei brauchen wir tatsächlich digitale Exzellenz, weil immer mehr dieser Kunden an uns die Erwartungshaltung haben, dass sie das 24/7 von der Couch zu Hause aus dem Sessellift im Skiurlaub heraus tatsächlich lösen können, was sie lösen möchten. Digitale Exzellenz ist für mich eine Hygieneanforderung zum Schluss, um unseren Vertrieb in Summe erfolgreich zu halten. Das ist kein Selbstzweck, Digitalvertrieb, sondern es ist die Notwendigkeit, um unser Geschäftsmodell erfolgreich fortzuschreiben.
Und was braucht der digitale Vertrieb? Muss der alles können? Sollte der sich fokussieren? Sind da bestimmte Dinge vielleicht besonders wichtig? Gibt es eine Einschätzung dazu?
Ja, da bin ich bei dem Thema Kundenzufriedenheit. Da sollten wir unsere Kunden befragen, was ihnen am wichtigsten ist und nicht selber versuchen, das alleine immer vorzudenken. Das ist auch das, was ich im Fachausschussvertrieb ganz am Anfang gesagt habe, als ich die Aufgabe übernommen habe. Und es muss zum Schluss auch für den Kunden einen guten und fairen Preis haben. Die zweite Priorität ist für mich dann zu sagen, was macht das mit uns als Sparkasse? Ja, wie können wir das abbilden? Kriegen wir das auch hin? Können wir das halten, was wir dem Kunden versprechen? Das ist für mich die zweite Prämisse. Und der dritte Punkt, das ist auch die dritte Priorität, ist, dass wir das auch regulatorisch sauber umsetzen können. Ja, in den Priorisierungen, meine ich, können wir insgesamt in der Gruppe ganz gut unser Geschäftsmodell nach vorne schreiben. Und die Punkte, die wir eben besprochen haben, glaube ich, zahlen alle darauf ein.
Jetzt überlege ich noch, was ich noch für einen schönen Abbindersatz darunter setze, weil Sie eigentlich schon das Schlusswort gesprochen haben. Mit welcher Schlussbotschaft würden Sie sich denn wohlfühlen?
Wir brauchen ja das Vertrauen auf gemeinsame Lösungen. Wir brauchen das Vertrauen, dass wir an den richtigen Themen arbeiten. Wir brauchen das Vertrauen, dass wir die richtigen Themen umsetzen und das halten, was wir versprechen. Und wir brauchen das Vertrauen, dass wir es auch schaffen, schneller in der Umsetzung zu werden. Und wenn man das so als Fazit nimmt, und wir brauchen nicht nur das Vertrauen in die Umsetzung und in die richtigen Ideen, sondern wir brauchen auch das Vertrauen, dass jeder es auch anpackt. Wir brauchen auch das Vertrauen, dass wir mit diesen Entwicklungen es auch schaffen, es nicht mehr den Sparkassen so schwer zu machen, diesen neuen Entwicklungen Schritt zu halten, sie mitzunehmen.
Und ich glaube, wenn dieses Vertrauen vorhanden ist und sich dann in all diesen Initiativen auch verfestigt, die Sie beschrieben haben, dann klappt es auch mit dem Time to Market. Vielen Dank, Herr Pennertz, und Grüße nach Köln.
Ja, herzlich gerne.
Impuls, der Vorstandspodcast für die Sparkassenfinanzgruppe. Ihr persönliches Debriefing zu den wichtigsten Themen aus den DSGV-Fachausschüssen. Aktuell, verständlich und auf den Punkt. Von Vorständen für Vorstände.